Wir sind in einer Zeit, die absolut anders ist als das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Ich meine, wir erleben persönlich, Charlotte und ich, ach übrigens, wir haben heute 22. Hochzeitstag, Charlotte und ich. Ist das nicht toll? So, ich stehe hier nicht alleine, sondern wir tun den Dienst gemeinsam und das ist ganz toll. Okay, aber was wir sehen ist einzigartig, was in Deutschland passiert. Und das sind keine Worte, sondern ich glaube, dass der Herr prophetisch gerade dabei ist, etwas freizusetzen. Nicht nur hier im Schwarzwald, sondern in ganz Deutschland. Und ich lese mal das Wort vor Haggai 2, denn ich glaube, dass es darum geht. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und vielleicht gehe ich noch mit einem Wort davor, ab Vers 7. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen alle Völker Kostbarkeiten und ich will dieses Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte. Wer möchte das? Frieden hier an dieser Stätte? Wer möchte die Herrlichkeit des, was Gott vorbereitet hat? Amen. Und dann geht es hier weiter. Ist die Frage, können unheilige Menschen den Tempel bauen? Und dann ab Vers 14, da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände, was sie opfern. Der Herr ist nicht einverstanden, wie sie vom Herrn opfern. Gestern haben wir Altar aufgebaut, gestern haben wir geopfert und der Herr sagt, ich bin nicht einverstanden, wie ihr opfert, und bald hat es herausgefordert, dass wir das richtige Opfer bringen, denn nur mit dem richtigen Opfer wird das Feuer Gottes kommen und das Feuer wird verbrennen. Und genau darüber spricht hier Haggai 2. Und dann geht es weiter und sagt ab Vers 21, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen, die Wagen, die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen, an jeder durch des anderen Schwert. Und zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Zerubabel, du Sohn Shealtiels, meines Knechtes, nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten an meiner Hand. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Und ihr Lieben, eins weiß ich, Gott hat uns in Deutschland erwählt. Gott hat uns erwählt hier. Gott hat seine Hand auf uns gelegt. Und Gott hat uns erwählt, zu einem Segen zu werden für andere Nationen. Das ist gar keine Frage. Und eigentlich in den letzten 20 Jahren, die ich beobachten konnte, alles, was Gott zusammengefügt hat, das war, dass der Herr immer wieder gesagt hat, ich will die Heiden erschüttern und ihr sollt endlich glauben, da, wo ihr Buße getan habt, wo ihr all die Dinge zu mir hingebracht habt, wo ihr immer wieder euch gebeugt habt, wo ihr im Staub gelegen habt, ihr sollt glauben, ich habe euch erwählt. Ihr habt eine besondere Berufung. Sag das mal zu deinen Nachbarn links und rechts. Der Herr sagte dir, ich habe dich erwählt, ich habe eine besondere Berufung für dich. Komm, sag das mal zu deinen Nachbarn. Ihr Lieben, wir haben schon viele Gottesdienste gehabt und Versammlungen, wo wir uns gebeugt haben, wo wir Buße getan haben und das wird auch nicht zu Ende gehen. Aber es ist eine neue Zeit, wo wir sehen können, dass er etwas Besonderes macht in unserer Nation. Walter hat davon erzählt. Aber ich glaube, dass das nur mit einer Sache geht. Und da hat der Herr uns in den letzten Wochen einfach richtig umgedreht. Richtig umgedreht. Ich habe erzählt, dass wir in Israel waren und unsere prophetischen Anbetungskonzerte hatten. Das war ein Teil. Aber der andere Teil ist, dass der Herr zu uns gesprochen hat und uns in einer Weise begegnet ist, wie wir es bis jetzt noch nicht erlebt haben. Nicht unbedingt, weil wir in Israel waren, sondern weil Gott gesagt hat, ich möchte etwas aufbauen in meiner Gemeinde, in meinem Leib, wie ihr es so noch nicht erlebt habt. Ihr Lieben, ich meine nicht Gebet. Was haben wir nicht schon alles gebetet, oder? Wir haben Gebetsketten gehabt, wir haben Gebetsversammlungen gehabt, wir haben Gebetsnächte gehabt, wir haben alles rauf und runter gebetet, wir haben Gebetsbücher gelesen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Was haben wir nicht schon alles gebetet? Aber dann haben wir festgestellt, wir haben so viel gebetet und gemacht und getan, wir haben so viel evangelisiert, wir haben, und ich erzähle nur einfach von uns jetzt in Tübingen, Und ich glaube, dass es vielen, vielen anderen auch so geht. Wir haben so viel gerungen, wir haben so viel gekämpft. Und dabei haben wir sehr oft das Wichtigste verloren, das er hat. Nämlich die persönliche Begegnung mit ihm. Wir sind auf Konferenzen gegangen. Wir waren in herrlichen Veranstaltungen. Wir haben gesehen, wie Gott sich bewegt. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes gesehen. Aber als der Herr anfing, darüber zu sprechen, da verstanden wir auf einmal, warum sich so wenig Dinge eigentlich wirklich verändert haben. Ihr Lieben, das Evangelium heißt Veränderung. Und in Deutschland, wenn wir als Leib Jesu weitergehen, das heißt Veränderung. Gott will uns ja verändern, oder? Und da verstanden wir auf einmal, dass die Sehnsucht Gottes so groß ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und dass er sich viel mehr danach sehnt, nach einer persönlichen Begegnung, als wir uns je danach sehen könnten. Und ich meine, eine Begegnung, die dich verändert. Vielleicht geht es dir genauso. Wir haben so viele Bereiche bei uns in unserem Werk, in unserer Gemeinde. Wir dienen dem Herrn und wir geben uns ihm hin. Wir haben unser Leben niedergelegt, Gott zu dienen. Ganz klar. Aber doch fehlte dieses eine. Wir haben Gebetszeiten gehabt. Wir haben Gott gesucht. Und doch sagte der Herr, die persönliche Begegnung, deines Herzens mit mir, dem lebendigen Gott, die verändert dich. Die verändert dein ganzes Leben. Ich meine nicht, dass du mal im Geist fällst. Ich meine nicht, dass du herrliche Anbetungszeiten hast. Wunderbar ist das. Aber ihr Lieben, eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott in 5 Minuten, in einer Minute, ist mehr, als wenn du auf 10, 20, 30 Konferenzen gehst. Der Herr sagt, ich will die Heiden erschüttern. Aber ich glaube, es geht nur mit einer persönlichen Begegnung mit Gott. Amen. Ich will mein Haus mit einer Herrlichkeit füllen. Und dann erlebten wir das bei uns. Wollen wir mal ganz ehrlich sein, es gibt doch immer so Dauerbrennerprobleme, oder? Ehen, die nicht zusammenkommen. Leute, die nicht durchbrechen. Oder aber diese steinernen Herzen, wo ich keine Veränderung sehe. Und Gott fragte uns, er sagte, ich möchte gerne, dass ihr euren Gottesdienstraum umwandelt in einen Ort meiner Gegenwart. Und wir haben das zum ersten Mal da beim Arni gesehen, in seinem Esterhaus. Er nennt das Tabernakel. Dieses Tabernakel, da läuft Anbetungsmusik, das ist herrlich, ich lade dich dazu ein. Und du bist einfach stundenlang in der Gegenwart Gottes. Vorher ist es am besten, dass du dein Leben in Ordnung bringst. Nicht erst da, wenn du in diesem Raum bist, sondern vorher. Und da lagen wir dann stundenlang vom Herrn, warteten, beteten, weinten. Und du konntest sehen, wie überall auf dem Boden verstreut, überall die Menschen auf dem Boden lagen. Die Tränen runterliefen. Einfach die Tränen runterliefen. Eine Begegnung mit Gott verändert dein Leben. Eine persönliche Begegnung mit Gott. Und als ich das gesehen habe, da sagte der Herr zu mir, Jobs, weißt du, dass eigentlich mindestens 80% des Leibes Jesu, unendlich viele, halte ich nicht an dieser Prozentzahl aus, aber unheimlich viele, alles richtig machen. Versuchen und sich anstrengen, selbst ihrem Gebet versuchen, einfach das Beste für Gott zu geben. Weil das eigentlich nicht meine Gnade ist. Sie eigentlich nicht angekommen sind bei mir. Sie eigentlich meine Herrlichkeit, meine Gegenwart nicht kennengelernt haben. So fing Gott an, darüber zu lehren einfach. Und ich glaube, ihr Lieben, der Herr ist dabei, Orte wie den Schwarzwald und in vielen anderen Regionen in Deutschland in Orte seiner Herrlichkeit zu verwandeln. Aber das geschieht nur durch sein Licht, stimmt das? Es geschieht nur durch das Licht Gottes. Es geschieht nur, wenn wir ihn sehen und unser Angesicht verwandelt wird von seiner Gegenwart. Und wir sehen, wie die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes hier hineinkommt. Also es ist herrlich, ihn anzubeten, zu preisen. Wir haben geistlich gekämpft. Wir haben gesehen, wie hier Dinge zerbrochen sind. Aber jetzt will ich dich persönlich fragen, was ist bei dir? Wann hast du deine letzte persönliche Begegnung mit Gott gehabt? Ich meine nicht, wann hast du zum letzten Mal gebetet, sondern wann bist du ihm zum letzten Mal begegnet? Richtig getoucht von seiner Herrlichkeit. Wann bist du in seine Gegenwart gekommen und warst einfach vor ihm, hast Gemeinschaft mit ihm gehabt? Ich meine nicht, etwas durchzubeten, versteh mich. Wir Deutschen und wir Christen, nicht nur Deutschen, überall sind gut darin. Wir wollen etwas sehen, wir wollen ein Ergebnis sehen. Aber weißt du, da gibt es einen Gott, der ist ein König. Und er wartet einfach darauf, Gemeinschaft mit zu haben. Und ich verstand auf einmal eins, dass die Sehnsucht Gottes, Gemeinschaft mit uns zu haben, viel größer ist, als ich je eine Sehnsucht hätte, zu ihm hinzukommen. Und ich verstand, dass er, ihr Lieben, den ganzen Tag darauf wartet. Nicht einfach, dass wir ab und zu mal zu ihm hinkommen. Sondern er darauf wartet, dass wir abhängig sind von ihm. Dass er uns in seine Gegenwart hineinzieht. Wir sind oft wie Gäste. Wir gehen in ein gutes Lokal und nehmen dieses Gastmahl zu uns, essen gut und reichlich und gehen dann wieder. Und dann kommen wir wieder und wollen wieder gut essen. Und dann gehen wir wieder und wollen wieder gut essen. Und so machen wir es mit der Gemeinschaft, mit der Gegenwart Gottes. Aber der Herr hat dich berufen, Kind zu sein. Amen. Und Kinder wohnen in seinem Haus. Kinder wohnen in seinem Haus, sind in seiner Gegenwart. Und darauf wartet Gott. Ihr Lieben, irgendwann hat es mal bei dem Irak-Konflikt ein Bild gegeben. Ein Bild, ich glaube, es war im Stern. Da war ein amerikanischer Arzt, ein Soldat, und der hatte ein Kind in seinem Arm. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild gesehen hattet. Und das, die Eltern waren gerade mit einer Handgranate hochgegangen, waren gerade getötet worden. Und du sahst, wie dieser Mann das Kind in seinem Arm hatte. Und wie er das Kind anschaute. Und ich glaube, dass Gott oft genauso fühlt. Er sehnt sich danach, dass wir als Kinder zurück in seinen Arm kommen. Und die Herrlichkeit des neuen Hauses soll größer werden als die Herrlichkeit des alten Hauses. Ihr Lieben, wenn wir Finsternis durchbrechen wollen, dann müssen wir das Licht kennenlernen. Dann müssen wir in das Licht kommen. Wenn ihr in meinem Licht wandelt, dann habt ihr Gemeinschaft untereinander, spricht das Wort Gottes. Und in Epheser 5, Vers 8, werdet zu Kindern des Lichts. Und ich wollte eigentlich heute Morgen etwas von dem Research und von der Untersuchung erzählen, von all dem, was wir hier über den Schwarzwald geforscht haben. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Natürlich ist hier ein Decke von Finsternis. Altäre der Finsternis, die aufgebaut wurden, überall. Kelten, Germanen, Druiden, die hier Opfer gebracht haben und so weiter. Aber die Finsternis ist nicht das Problem. Wenn du einmal den Schalter umlegst und das Licht Gottes kommt und die Herrlichkeit Gottes kommt, zerbricht die Finsternis. Das heißt, wenn wir in seine Herrlichkeit hineinkommen, wenn seine Herrlichkeit in dir strahlt und auf dir zu sehen ist, dann hat der Teufel schon verloren. Amen. So, wir richteten also diesen Gottesdienstraum ein. Und wir haben erlebt, wie Gott Dinge getan hat, die wir bis dahin noch nicht erlebt haben. Leute kamen rein, wurden überführt, geheilt, wiederhergestellt, kamen verändert raus, kamen mit strahlenden Gesichtern raus. Und ich glaube, dass der Herr heute dieses Zelt in so einen Ort in der Gegenwart verwandeln möchte. In so einen Ort. Ich möchte, dass wir uns mal zusammen ein Wort anschauen. Ein anderes Wort. Also im Psalm. Schlag mal auf Psalm. Mal gucken, wo das ist hier. 34, Vers 6. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Halleluja. Wer will auf ihn sehen? Wer möchte das? Ja? Ich habe mir mal angeschaut, was das genau heißt, eigentlich schamrot zu werden. Manchmal hole ich mir einen Duden raus und gucke mal, wie das definiert wird. So, diese Decke des Schams, ihr Lieben, verhindert, dass du auf das Angesicht Gottes schauen kannst. Und über viele, die in die Gegenwart Gottes kommen wollen und die eine Sehnsucht haben, durchzubrechen zum Licht Gottes, über denen liegt so eine Decke. Ihr Lieben, diese Decke der Finsternis ist nicht durch okkulte Bindungen, nicht durch die Vorfahren oder nicht durch irgendetwas, sondern durch diese Decke des Schams, die über Menschen drüber liegt. Die Antwort Gottes ist, dass wir Kinder des Lichts sind. Aber ich muss durchbrechen zu diesem Licht Gottes, zu der Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lieben, das ist sehr, sehr einfach. Ich habe mir das mal angeschaut. Diese Decke des Schams ist übersetzt unwert sein. Sich unwürdig fühlen. Das heißt eigentlich Scham. Unwert sein, sich unwürdig fühlen. Indem ich mich zurücknehme, mich als eine unwürdige Persönlichkeit betrachte, das ist Scham. Und ich sah, wie über Tausende und Zehntausende diese Decke drüber lag. Das waren keine okkulten Altäre. Das war ein ganz tiefes Gefühl von Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen. Von Scham. Ja? Die auf ihn sehen, die sollen nicht schamrot werden. Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ja? Und ich glaube, dass das der Herr heute machen möchte. Ganz einfach, ganz schlicht. Es gibt viele Gründe, warum wir uns unwert fühlen. Aufgrund unserer Vergangenheit, aufgrund unsere Herkunft, aufgrund unserer Person und Persönlichkeit. Wir laufen oft rum und denken, es gibt eigentlich immer bessere als wir. Und ihr Lieben, das haben andere Nationen oft uns voraus. Ich bin lange Zeit so herumgelaufen. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wofür ich mich nicht schämen muss. Mein Elternhaus ist einem gut bürgerlichen, humanistischen, gut funktionierenden Elternhaus. Da bin ich groß geworden. Aber ich habe immer gedacht, eigentlich, da gibt es andere, die können es viel besser als ich. Und ich glaube, dass eigentlich jeder so rumläuft. Da gibt es andere, die sind würdiger, besser. Die kann Gott gebrauchen, aber mich nicht. Ich sage euch, da waren über 15 Jahre eine Decke des Schams über meinem Leben. Und diese Decke des Schams, die hat mich dermaßen gehindert, irgendetwas für den Herrn zu tun. Und ich habe immer ein Fiasko erlebt. Immer wenn ich andere Menschen vorgeschoben habe, gab es immer ein Desaster. Ich weiß noch, wie wir für Menschen beten wollten. Und ich dachte auch noch, dass es demütig wäre, weil der Scham, der versteckt sich hinter Demut. Man denkt, es wäre demütig, aber es ist nicht demütig. Es ist eine Decke. Es ist die Decke, die dich hindert, durchzubrechen in die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Ich weiß noch, wie wir für Leute beteten. Und Gott führte uns hinein in Befreiungsdienst und Dämonen fuhren aus. Und da war ein besonders schwieriger Fall und da kam ein Mann Gottes. Wir dachten, der sollte es jetzt richten. Und wir luden ihn ein und sagten, komm, bete mal. Und da beteten wir also eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Ich wunderte mich nur, dass der Mann Gottes neben mir einschlief die ganze Zeit. Ich dachte, was ist mit dem da los? Und es passiert überhaupt nichts. Und Gott sagte zu mir, Jobst, du musst es machen. Ich erinnere mich, wie wir auf der Straße waren. Und ich immer dachte, der kann gut evangelisieren. Und jener kann es gut. Und der andere kann es gut. Herr, ich fühle mich so unwert, so unwürdig. Wisst ihr, wovon ich spreche? Wer weiß, wovon ich spreche? Kann ich mal deinen Arm sehen? okay, da bin ich richtig. Und ich schob die anderen vor und habe gar nicht gemerkt, dass Gott mich so nie gebrauchen kann. Dass diese Decke der Scham über meinem Leben war. Ich erinnere mich, wie wir in unserer Arbeit unsere erste Evangelisation hatten. Und es kam, wie es kommen musste. Der, den wir eingeladen hatten, das war ein holländischer Missionar. Ein Prophet. Wir hatten alles in Gang gesetzt. Raum gemietet. Das war in den Anfängen unseres Dienstes. Anita und Eckbert erinnern sich. Und er sagte kurz vorher ab, irgendwie, es gibt viele solche Geschichten. Ich weiß, bei uns war es genauso. Da hatten wir also den ganzen Raum voller Leute aus dem New Age Bereich, aus dem Esoterik Bereich. Wir fragten, ja, wer evangelisiert denn jetzt? Und alle sagten, na, Jobs, du musst das machen. Ich bin fast im Erdboden versunken. Das war meine erste Evangelisation. Also ich predigte. Und ich sage dir, als ich meinen ersten Aufruf machte, ich machte meine Augen zu, weil ich wollte nicht sehen, dass sich ja sowieso niemand melden würde. Mir war ganz klar, da würde sich jetzt niemand melden. Und ich war wirklich, man kann das ja so, ich machte meine Augen zu und sagte so, wer möchte jetzt, und er soll seine Hand heben und so weiter. Und ich ließ meine Augen zu. Und dann hörte ich so ein Murmel, boah, oh, Mensch, Halleluja, preis den Herrn. Und ich machte so ganz langsam mein linkes Auge auf und sah, überall gingen die Hände hoch. Bumm. Da jemand aus dem Esoterikbereich, der vor New Age Kongresse organisiert hatte. Da jemand aus dem New Age Bereich bekehrte sich. Da jemand, eine ehemalige Redakteurin und so weiter, überall. Und das war der erste Einbruch in unsere New Age Szene. Und Gott sagte zu mir, Jobs, du musst es machen. Ich erinnere mich, wie wir unsere erste Evangelisation hatten in Svetlogorsk. In Weißrussland, da haben wir jetzt ein großes Drogenrehabilitationszentrum stehen. Eckbert und Nita sind hier und sie haben eine erfolgreiche Arbeit, eine große Hauskirchenarbeit. Und viele Generationen sind schon befreit und geheilt worden. Einige Mitarbeiter sind jetzt hier. Es startete mit der Evangelisation. Wir organisierten das, wir luden Walter ein. Die Leute bekehrten sich und es war ganz klar, wir wurden hineingerufen. Ich sagte, ja Walter, ihr seid die Spezialisten für Rehabilitation. Wann geht denn ihr jetzt nach Weißrussland? Walter sagte, nee, das müsst ihr machen. Ihr Lieben, wir sind oft so gut daran, an andere abzuschieben. Aber wir müssen es selbst machen. Hier im Schwarzwald, wir denken, andere können das machen, aber wir müssen es selbst machen. Du hast das Licht. Wir sind die Kinder des Lichts. Wir müssen in seine Gegenwart kommen und in seine Gegenwart, seine Herrlichkeit sehen. Und die auf ihn schauen, die werden strahlen von seiner Herrlichkeit und nicht mehr schamrot werden. Aber Menschen, die schamrot herumlaufen, können nicht durchdringen und können nicht leuchten. Auf denen kann die Herrlichkeit Gottes nicht ruhen. Ich habe oft gedacht, dass andere es tun sollten. Eigentlich in jedem Bereich. Und da gibt es etwas in unserem Land. Ich glaube, dass es eine Lüge Satans ist. Und diese Lüge sagt, du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Du kannst es nicht. Warte auf die aus anderen Nationen. Warte auf die, überall wo sie herkommen. Sie können das tun, sie werden es richten. Sie werden den Schwarzwald erwecken. Sie werden nach Deutschland kommen. Haben wir nicht so 20 Jahre lang gelebt, ihr Lieben? Seid doch mal ganz ehrlich. Haben wir nicht gewartet, dass irgendwelche charismatischen Vorbilder kommen und die werden einmal auf die Pauke hauen und vielleicht wird irgendwann doch mal der Knoten platzen? Und der Herr sagt zu uns, die auf mich schauen, die werden nicht schamlos sein. Und ihr müsst euren Charme verlieren. Wir haben es oft mit Demut verwechselt, ihr Lieben. Aber das ist keine Demut. Sondern es ist Unglauben. Nicht zu gehen heißt, im Unglauben stehen zu bleiben. Und Unglaube bringt immer negative Früchte hervor. Deswegen wachsen wir nicht, deswegen verändern wir uns nicht, deswegen haben wir so wenig Autorität. Glauben handelt jetzt.
Ihr Lieben, wir müssen von einer Nation der Hoffnung zu einer Nation des Glaubens werden. Der Hoffnung, die sagt, später irgendwann mal werden es andere richten. Der Glaube sagt, jetzt ist die Zeit des Herrn. Jetzt gehe ich. Jetzt bin ich bereit. Amen. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten. Und wir werden nicht einfach nur in einer Dunstwolke seiner Herrlichkeit sein. Viele warten ja darauf, dass wir versinken in einer Dunstwolke und genießen. Wir sollen genießen. Ich habe das heute Morgen genossen, du auch. In dem Allerheiligsten der Stiftshütte, weil hier, wenn in dem Psalm von der Hütte oder vom Haus gesprochen wird, ist eigentlich immer die Stiftshütte gemeint. Und die Stiftshütte ist Ort der Zusammenkunft, da wo das Volk Gottes zusammenkam, Ort der persönlichen Begegnung mit Gott. Das Allerheiligste, da stand die Bundeslade drin. So dieser Kasten mit dem Thron Gottes, wo Gott drauf thront. Die beiden Cherubim und ein Kasten. Und in diesem Kasten, da waren drei Dinge. Das eine, das war der Stab Aarons. Meine Lieben, das war der Stab, der geblüht hatte, das Zeichen der Frucht. Und wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, in seiner Herrlichkeit sind, kann es nicht anders sein, dass der Herr sagt, jetzt musst du gehen. Du musst jetzt gehen und dienen. Du musst jetzt gehen, um Finsternis zu zerbrechen. Ich kann nie in der Gegenwart Gottes sein und bleiben und so bleiben, wie ich bin. Sondern wenn, dann sagt der Herr, geh in deine Berufung hinein. Und Leute, wir sind da noch nicht. Wir sind da noch nicht. Ich habe in vielen Gemeinden gepredigt und für diese Schwarzwaldkonferenz eingeladen. Wir sind so in unseren Programmen drin. Wir verstehen gar nicht, dass wir sehr, sehr oft an dem vorbeigehen, was der Herr für uns vorbereitet hat. Ich glaube, dass der Herr auf uns wartet. Und dass der Herr wartet, dass wir unsere ganzen Programme und alles, was wir machen, einfach kappen. Ich war in einer Gemeinde, da habe ich die Schwarzwald-Brennvision weitergegeben und habe davon erzählt, was der Herr tun möchte. Und jemand kam hinterher zu mir und sagte, aber Jungs, wir haben doch einen Ausflug ins Blaue. Wie sollen wir das denn machen? Und ich habe fast die Krise gekriegt. Ja, das ist die Tatsache. Deswegen bin ich so dankbar für diese Konferenz und ich klage da niemanden an, sondern ich glaube, Gott wartet einfach darauf, dass wir in seiner Gegenwart kommen. Die zu mir kommen, die sollen nicht schamrot werden. Diese Decke des Schams verhindert, dass wir durchbrechen. Dass wir so strahlen von seiner Gegenwart. Ihr wisst, wie das mit Mose war. Der Mose ging auf den Berg und empfing die 10 Gebote und das Wort Gottes. Und als er wieder herunterkam, da strahlte sein Gesicht so sehr, dass ihm eine Decke übergelegt werden musste. Ihr kennt diese Geschichte. Sie mussten ihm eine, weil sie es nicht ertragen konnten. Und so habe ich das immer verstanden eigentlich. Aber das Neue Testament sagt was anderes. Das Neue Testament sagt Folgendes. Sie mussten ihm die Decke überlegen, weil sie es nicht ertragen konnten, dass die Herrlichkeit aufhört. Dass das Strahlen seines Angesichtes weniger wurde. Und im neuen Bund, in dieser Zeit, wenn wir Jesus haben, ist die Verheißung, dass die Herrlichkeit Gottes in einem größeren Maße auf uns kommt, wie je Mose das auf sein Angesicht hatte. Wenn wir dem Herrn begegnen, du gehst an deinen Arbeitsplatz, du gehst an den Ort, woher du auch immer kommst, in deiner Stadt oder wo auch immer, ich glaube das, da wird es im geistlichen Raum funken. Da wird es krachen im geistlichen Raum. Und ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass du in seine Gegenwart kommst, ihm persönlich begegnest. Ich bin ihm lange Zeit nicht persönlich begegnet. Und ihr Lieben, ich habe viel gebetet, viele Stunden Gebetszeit. Und als er mit seiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart zu uns hineinkam in den Gottesdienst, und ich glaube und habe das gehört, dass es in vielen anderen Gegenden genauso passiert, wir lagen vor ihm, wir weinten vor ihm, wir schütteten unser Herz aus. Inzwischen ist es so, dass überall in den Wohnungen haben wir solche Orte der persönlichen Begegnung mit Gott, wo 24 Stunden rund um die Uhr Musik läuft, Anbetungsmusik läuft, die wunderschön vorbereitet sind und in Ordnung gebracht worden. Du kommst da rein und siehst, Gott ist hier. Ich möchte dich heute in diese Gegenwart Gottes rufen. Ich möchte dir noch ein anderes Wort geben. Das Wort von, gehen wir nochmal zurück hier, in Haggai. Zerubabel. Ich habe dich, sagt der Herr, und ich glaube, dass er es zu dir sagt. Ich werde dich wie einen Siegelring halten. Denn ich habe dich erwählt, wie einen Siegelring. Weißt du, dass du ein Ring in der Hand Gottes bist? So ein Ring, so ein Bund, den der Herr mit dir gemacht hat? Wer weiß das? Kann ich das mal sehen? Wer ist so ein Siegelring in der Hand Gottes? Als wir in Beersheba waren und da die prophetische Anbetungskonzert hatten, da hatte die Bärbel, die hier getanzt hatte, ein Brautkleid an. Und wir tanzten da, das war 40 Grad Hitze. Wir standen in der Gegenwart Gottes stundenlang. Und da war ein prophetisches Zeichen, sie hielt einen Ring in der Hand. Und dieser Ring ist das Zeichen, ich habe einen Bund mit dir gemacht. Ich habe mich mit dir verbunden, ich bin mit dir zusammengekommen. Aber dieser Siegelring ist noch mehr. Dieser Siegelring, der wurde dazu gebraucht, um Verträge zu unterschreiben. Da gab es Wachs. Der wurde in Wachs hineingedrückt und jedes Mal, wenn der König diesen Siegelring in den Wachs hineindrückte, dann war der Vertrag unterschrieben. Da kam jedes Mal was zur Geburt. Da passierte jedes Mal etwas Neues, ihr Lieben. Und der Herr sagte zu mir, dieser Wachs, das ist deine Gemeinschaft. Deine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Da, wo du in seiner Gegenwart bist und auf ihn wartest. Wo du dein Herz ausschüttest. Jedes Mal, wenn du zu mir hinkommst und vor mir bist, Stunde um Stunde, dann bist du der Ring an meiner Hand. Und ich drücke diesen Ring hinein in den Wachs. Hör zu, jedes Mal kommt etwas zu Geburt. Wenn du vor ihm liegst, vor ihm bist, weißt du, dass jedes Mal ein Vertrag unterschrieben wird, jedes Mal etwas Neues in deinem Leben zur Geburt kommt, da wo du schon lange darauf gewartet hast, deine Visionen, deine Wünsche, wo du vom Herrn warst, so unendlich viele Verheißungen hat der lebendige Gott gegeben. Wem hat der Herr Verheißungen gegeben? Kann ich das mal sehen? Wer wartet darauf, dass diese Verheißungen sich erfüllen, ihr Lieben? Ihr Lieben, das eine ist, dass wir gehen sollen im Glauben, aber das andere ist, dass der Herr sagt, ich möchte mit meinem Siegelring, den möchte ich, dass er hinein in Wachs gedrückt wird. Ich möchte ihn gebrauchen. Und dieser Wachs ist die Gemeinschaft mit mir. Ich möchte, dass was zur Geburt gebracht wird. Wenn Plus und Minus zusammenkommen, fängt das Licht an zu leuchten. Stimmt das? Bei jeder Batterie. Plus und Minus. Der eine Pol ist, dass du im Glauben gehst. Der andere Pol ist deine Gemeinschaft mit Gott. Deine persönliche Begegnung mit ihm. Ich glaube, der Herr möchte uns als sein Volk in eine neue Ebene holen. Wir erleben gerade, wie aus ganz Deutschland Leute kommen, einfach in diesem Raum, in dem Tabernakel, in der Gegenwart Gottes zu liegen. Und ein Ehepaar standen kurz vor der Scheidung. Und beim letzten Konferenz, da sagte ich, unser Redner ist der Heilige Geist. Und ich lade euch heute Nachmittag einfach ein, kommt in die Gegenwart Gottes. Und das Ehepaar erzählt uns später, wir haben uns darauf eingelassen. Wir legten uns einfach hin und weihten uns dem Herrn neu. Und hatten eine persönliche Begegnung mit dem Herrn. All unsere Fragen sind gelöst worden. Unsere Ehe ist neu zur Geburt gekommen. Wir sind geheilt worden. Sie strahlten uns an, ihr Lieben, es war Gott in ihnen zu sehen. Andere reisten aus Essen ran, um allein einfach vor Gott zu liegen. sagt, wir sind 40 Jahre verheiratet, wollen unsere Ehe dem Herrn neu weihen. Eine andere Familie bei uns, ihr Lieben, wir haben Stunde um Stunde Seelsorge gemacht, wir haben alles Mögliche getan, es waren Leiter und sind Leiter, Mitarbeiter von uns. Wir haben wirklich alles versucht und nichts funktionierte. Und da kam Gott. Und sie kam in die Gegenwart Gottes und fing an zu weinen. Einfach vor ihm. Und Jesus fing an, die Dinge selber zu tun, die wir oft lange versucht haben. Ich könnte viele solche Geschichten erzählen. Eine andere junge Frau, nur Probleme, voller Unwert, unwürdig sein, Minderwertigkeit. Dachte, dass sie die Schrecklichste aller wäre, begegnete Gott von einem Augenblick zum anderen. Bumm, kam seine Gegenwart. Aber dazu musst du dich darauf einlassen. Du musst sagen, Herr, nicht nur hier in diesem Zelt, ich möchte dir persönlich begegnen. Ich glaube, er wartet hier. Ich glaube, dass wir dieses Zelt gleich verwandeln sollen in einen Ort, wo du vor ihm liegen und warten kannst. Wo du nicht einfach nur an deinem Platz sitzt, sondern wo du deine Krone niederlegst und dich beugst. Und sagst, ja, Herr, ich möchte, dass mein Angesicht anfängt zu strahlen vor dir. Hier ist mein Scham, mein Unwertsein, mein Unwürdigsein. Hier ist es, Herr, und ich zerbreche es über dir. Ich gebe es dir. Vielleicht bist du auch hier mit Schuld und Sünde. Dann sollst du das loswerden und dein Herz ausschütten vor ihm. Aber komm, lass uns mal stehen vorm Herrn. Ich rufe dich zum König, dass du vor ihm stehst. Und du durchbrichst zu seinem Licht. Und ihr Lieben, ich möchte so sehr, dass Gott dein Herz treffen kann heute Morgen. Ich spüre eine Sehnsucht hier in diesem Raum. Einige sind so ausgetrocknet. Ich habe dein Gesicht gesehen, du hast getanzt, aber dein Gesicht war nicht verändert. Einigen habe ich gesehen, du saßt auf deinem Platz und du hast eigentlich gedacht, dass alles über dich hinweggehen wird. Einige waren hier und deinem Herz hat sich nichts bewegt. Es war einfach kalt. Es gibt hier eine Geschichte im Schwarzwald. Das ist die Geschichte von dem steinernen Herz. Von jemandem, der einen Bund mit dem Teufel gemacht hat. Und sein Herz ist steinern geworden. Ein unbewegtes Herz ist immer ein Zeichen, dass ich noch nicht angekommen bin bei Gott. Es reicht nicht, dass du alles richtig machst. Der Herr freut sich, dass wir arbeiten und tun, dass wir uns hingeben für ihn. Aber es gibt einen Ort, an dem sich die Verheißungen erfüllen. Und dieser Ort wird die Ruhe Gottes genannt. Und diese Ruhe Gottes ist nicht ein Ort der Meditation, sondern Ruhe heißt vom Urtext eine doppelte Bedeutung, dass ich angekommen bin bei Gott und dass ich die Verheißung empfange. Hör zu, du bist dem himmlischen Vater unendlich wichtig. Du bist kein Arbeitstier. Du bist niemand, du bist kein Knecht, der alles richtig tun muss und der hinterher danach geprüft wird, wie er es tut und ob er es richtig macht. Du bist ein Kind Gottes. Und er ruft dich in seiner Gegenwart. Und der König, der über dir regiert, der schlägt dich nicht in Ketten, um dich zu einem religiösen Joch zu verführen und zu zwingen. Sondern er genießt es, wenn du zu seinen Füßen sitzt. Ich habe zwei Söhne. Wenn meine Söhne zu mir hinkommen und vorher mich fragen, Papa, was kann ich für dich tun, damit ich in deinen Arm genommen werde? Dann verletzt mich das, wenn sie das je tun würden. Stell dir das mal vor. Sie würden zu mir hinkommen und sagen, Papa, was muss ich jetzt noch machen? Und dann würden sie den ganzen Tag arbeiten. Und dann würde ich sie in den Arm nehmen. Das wäre pervers. Aber wir haben so ein perverses Denken. Erst wenn wir alles richtig machen und richtig tun, dann. Das ist ein altes Denken unter einem Joch, aber nicht unter der Gnade. Meine Kinder zu mir hinkommen, die wissen, egal was sie gemacht haben, wenn sie den größten Mist gebaut haben, wenn ich stinke sauer bin, aber sie können zu mir hinkommen und ich nehme sie in den Arm und sie genießen es. Manchmal kommen sie im schlechten Gewissen, trauen sich, mich kaum anzuschauen. Aber sie kommen immer mit der Sicherheit, dass ich auf sie warte. Dann sage ich zu ihnen, weißt du, du weißt doch, dass du mein Schatz bist. Weißt du eigentlich, ich habe schon den ganzen Tag auf dich gewartet, ich vermisse noch was. Ich warte auf was, ich brauche das dringend. Und dann sagt der Kleine, ich weiß schon, Papa, dann gib mir einen Kuss. Ich weiß schon. Und wir kommen zum Herrn hin und sagen, Herr, wenn ich das mache und das mache und dieses mache und jenes mache, und ich schäme mich ja schrecklich, ich habe nicht genug gemacht. Das ist pervers, Leute. Das ist in unserem Denken drin. Die Finsternis über unsere Nation zerbricht, wenn diese Decke der Schamröte in deinem eigenen Leben einfach zerbrochen wird. Guck mal, der Wind fängt an zu wehen hier. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier reinweht gerade. Ich glaube, dass der Geist Gottes dich in die Arme des Vaters ziehen möchte. Viele sind wie Gäste. Du hast auf ein gutes Mahl. Aber heute sollst du in seine Wohnung kommen als sein Kind. Manche haben Furcht davor, sich zu beugen vom Herrn. Weißt du, dass es eine Stellung gibt vom Herrn, vor ihm zu liegen? Ich sage, Herr, da ist nichts mehr von mir. Mein ganzes Ich liegt vor deinem Thron. Komm, Herr. Die meiste Zeit in Israel habe ich auf dem Boden gelegen. Im Wüstensand, im Dreck. Auf dem Boden, überall. Manchmal habe ich gesagt, Herr, soll ich hier wieder liegen? Und ich wollte. Weil da ist der König da. Der König kommt. Und der König kommt hinein zu dem Ort der Begegnung. Er stellt keine Forderung an dich. Er möchte nur, dass du auf ihn schaust, die auf mich schauen. Sie werden strahlen vor Freude. Ihr Lieben, die Zeit der Bedrückung ist vorbei. Ich glaube das. Die Zeit, wo du Gott neu begegnest. In deiner Herrlichkeit. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gerade jetzt hier in diesem Raum hineinkommst. Der Wolke der Gegenwart Gottes.
Du kannst ruhig in den Gängen liegen auch und auf dem Boden. Schütt dein Herz aus vor ihm. Wo du weinen musst, da darfst du weinen. Du schreist, der schreit zu ihm. Ja, und schütt dein Herz aus vor ihm. Die Decke des Schams. Jetzt willst du beim Vater. Jetzt willst du im Königssaal. So, Herr Jesus. Hier ist mein unwürdig sein. Unwert sein. Du hast mich erwählt, Licht zu sein. Ich bringe es zu dir, Gott. Überall, überall. Und da, wo du hier bist, du warst so trocken. Puh. Yes, Lord. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Vater. Du bist der König. Lord, behold the sacrifice on the altar.
Lies still. Das Opfer auf dem Altar. Es liegt still.
Father.
Vater.
We call for your fire.
Wir bitten dich um dein Feuer.
And we are the sacrifice.
Und wir sind das Opfer.
Our flesh.
Unser Fleisch.
We offer you our brokenness.
Wir bringen dir unsere Zerbrochenheit.
Our failings.
Unser Versagen.
Our emptiness.
Unsere Leere.
Our fallings.
Unser Versagen und Fallen.
We offer them up to you.
Ja, wir bringen sie dir.
Our unworthiness.
Unsere ganze Unwürdigkeit.
We lay it on the altar.
Wir legen sie nieder auf diesem Altar.
We ask you to burn up our flesh.
Wir bitten dich, dass du unser Fleisch verbrennst.
The
that the smoke would arise before your throne.
Damit der Rauch aufsteigt vor deinem Thron.
And that you would be pleased.
Und dass du Wohlgefallen daran hast.
Father, I pray that you would move here right now.
Und Vater, ich bete, dass du dich hier bewegst jetzt.
In our hearts.
In unseren Herzen.
In the deepest places.
In den ganz tiefen Orten.
In the most shameful spaces.
Da, wo wir die größte Scham haben.
And that you would give grace.
Und dass du uns Gnade gibst.
To lift the covering that we've placed over our brokenness.
Um die Decke wegzunehmen, die wir über unsere Zerbrochenheit gebreitet haben.
For fear of being exposed.
Weil wir uns einfach gefürchtet haben, bloßgestellt zu werden.
For fear of being rejected.
Weil wir uns gefürchtet haben, abgelehnt zu werden.
Lord, may the light go into those places now.
Herr, lass dein Licht jetzt an diese Orte scheinen.
Oh God.
Oh Herr.
We can't even find them unless the Holy Spirit comes and shows us.
Herr, wir können sie noch nicht mal selber finden, wenn du nicht kommst und sie uns zeigst.
We are in desperate need.
Herr, wir brauchen dich so verzweifelt.
Help us.
Hilf uns, Herr.
Don't leave us in our coldness.
Herr, lass uns in unserer Kälte nicht allein.
Come, God, Father.
Komm, Vater.
Father.
Vater.
Can do.
Und alles, was wir jetzt tun können,
is wait for you.
Ist jetzt auf dich zu warten.
We wait for you.
Wir warten auf dich.
Thank you.